Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Es ist eine kalte Novembernacht im Jahr 2013. Das Wetter ist regnerisch und ungemütlich. Die Passanten in Bad Honnef im Süden NRWs ziehen die Reißverschlüsse ihrer Jacken noch ein Stückchen höher, während sie versuchen, möglichst schnell in ihre schützenden und warmen Wohnungen zu gelangen. Einer von ihnen ist Jens Henrik Black. Doch die Kälte scheint das kleinste Problem des 19-Jährigen zu sein. Passanten sehen, wie der junge Mann erst bei Taxifahrern und dann bei Polizisten um Hilfe bittet. Doch keiner scheint ihm helfen zu wollen. Daraufhin verschwindet er spurlos im Dunkeln der Nacht. Als man den Abend später rekonstruiert, um ihn zu finden, wird der Fall noch viel mysteriöser und schockierender, als man anfangs gedacht hat. Zunächst möchte ich den Journalisten Wolfgang Kees erwähnen, der im Fall Jens Henrik Black großartige Arbeit geleistet hat. Er hat, wie zuvor auch bereits bei anderen Kriminalfällen, ausführlich recherchiert, zahlreiche Interviews geführt, Artikel geschrieben und die Ermittlungen vorangebracht. Nur dank ihm sind so viele gut recherchierte Informationen zu Jens Henrik Blacks Verschwinden der Öffentlichkeit bekannt. Der Großteil meiner Quellen besteht heute aus den Artikeln und Interviews von Wolfgang Kees. Dieses Video konnte nur durch seine sorgfältige und detailreiche Aufarbeitung des Falls entstehen. Jens Henrik Black wuchs im ruhigen Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg auf. Zu seinen Eltern Thorsten und Alma Black hatte er stets eine gute Beziehung. Jens Henrik war beliebt, hatte einige Freunde und schien ein unbeschwertes Leben zu führen. Im November 2013 befand sich der 19-Jährige gerade mitten in seinem Jurastudium. Wie die meisten anderen Studenten in seinem Alter ging er an den Wochenenden gerne mal feiern oder traf sich mit seinen Freunden. Für den 8. November war ein Treffen bei einem früheren Schulfreund geplant. Dieser hatte Geburtstag und gemeinsam mit ein paar Freunden wollte die Clique das städtische Nachtleben unsicher machen. An diesem Abend wurde Jens Henrik von seinen Eltern nach Melem gefahren. Dort wohnte der besagte Schulfreund. Gegen 20 Uhr kamen sie dort an. Jens Henrik verabschiedete sich von seinen Eltern und machte sich voller Vorfreude auf den Weg zu seinen Freunden. Die spätere Rekonstruktion der Nacht vom 8. auf den 9. November 2013 setzt sich aus Schilderungen von Jens Henriks Freunden und diversen Zeugen folgendermaßen zusammen. Jens Henrik besuchte seinen früheren Schulkameraden in Melem um kurz nach 20 Uhr. Die Stimmung war gut. Es waren viele alte Freunde da und alle waren froh, sich mal wiederzusehen. Die jungen Erwachsenen tranken Alkohol und unterhielten sich. Irgendwann beschloss die Gruppe von 10 Leuten noch einmal in die Stadt nach Bad Honnef zu fahren, um dort weiter zu feiern. Gemeinsam stiegen sie in die Stadtbahnlinie 66 und fuhren bis zur Endhaltestelle. Dort stiegen sie um 23.49 Uhr aus und betraten wenige Minuten später die nahegelegene Diskothek Rheinsubstanz. Bei der Rheinsubstanz handelt es sich um einen beliebten Club in Bad Honnef. Besonders beeindruckte die Diskothek mit einem trockengelegten Schwimmbad in ihrem Inneren. An den Wochenenden tanzte man dort gerne dicht an dicht, denn oft waren über 300 Gäste gleichzeitig vor Ort. Auch an diesem Abend war die Diskothek sehr gut besucht. Jens hatte anscheinend so viel Spaß, dass er die letzte Bahn um 1.53 Uhr verpasste. Aufgrund von Gleisbauarbeiten gab es zu dem Zeitpunkt keine späteren Fahrten. Nur wenige Minuten später klingelte das Handy von Alma. Jens Henriks Mutter. Diese hatte bereits geschlafen und als sie schlaftrunken den Anruf entgegennahm, hörte sie direkt laut streitende Frauenstimmen im Hintergrund. »Jens?« fragte sie nach ihrem Sohn. Doch eine Antwort blieb aus. Zwischen den Frauenstimmen konnte sie gedämpft auch die Stimme von Jens und die eines weiteren Mannes raushören. Doch auch auf weitere Rufe reagierte der 19-Jährige nicht. Alma ging daher davon aus, dass ihr Sohn sie nur versehentlich angerufen hatte. Doch bereits kurz darauf, um 2.03 Uhr, leuchtete erneut Jens Name auf Almas Handy-Display auf. Und dieses Mal meldete sich Jens auch direkt, als seine Mutter den Anruf entgegennahm. »Hallo, hier ist Jens Black und ich stehe vor der Tür der Rheinsubstanz.« »Jens, was ist los?« »Ach so, entschuldigen Sie bitte.« »Jens, ich bin es doch, deine Mutter. Wo bist du?« »In Bad Honnef.« Dann brach der Anruf ab. Alma war verwirrt. Wollte Jens jemand anderen anrufen? Warum reagierte er nicht auf ihre Stimme und schien sie nicht zu erkennen? Jens Eltern versuchten daraufhin mehrfach ihren Sohn anzurufen. Erfolglos. Thorsten schickte eine SMS mit dem Inhalt »Bitte melde dich« an Jens. Doch die Nachricht ging nicht durch. Eine Empfangsbestätigung blieb aus. Alma und Thorsten beruhigten sich damit, dass ihr Sohn vermutlich einfach zurück in die Disco gegangen war und dort keinen Empfang hatte. Mit der Annahme, dass er bald nach Hause kommen würde, legten sie sich wieder schlafen. Doch Jens kam nie wieder nach Hause. Um 5.30 Uhr wurden Jens Eltern von einem Klingeln an der Haustür geweckt. Als die beiden die Tür öffneten, standen ihnen Polizeibeamte gegenüber. Die Ermittler erkundigten sich nach Jens. Alma und Thorsten sagten, dass ihr Sohn feiern war und noch nicht zu Hause wäre. Daraufhin entgegneten die Polizisten, dass man davon ausgehen müsse, dass Jens in der letzten Nacht im Rhein ertrunken sei. Man habe nämlich sein Portemonnaie am Ufer gefunden. Zwar wurde sofort nach ihm gesucht, aber wegen der Dunkelheit blieb die Suche erfolglos. Die Polizisten fügten hinzu, dass es sich ziemlich sicher um Selbstmord handeln würde, da es so aussah, als wäre das Portemonnaie absichtlich am Ufer platziert worden, damit man Jens identifizieren könne. Für Alma und Thorsten brach in diesem Moment eine Welt zusammen. Noch vor wenigen Stunden hatten sie den fröhlichen Jens in ihre Arme schließen können. Und jetzt sollte sich ihr Sohn das Leben genommen haben? Doch nur kurz darauf, um 5.55 Uhr, klingelte es erneut. Die Polizeibeamten waren zu dieser Zeit auch noch vor Ort. Ein paar von Jens Henriks Freunden, die zusammen mit ihm feiern waren, standen nun vor der Tür. Man dachte, sie könnten vielleicht etwas Licht ins Dunkle bringen und offene Fragen beantworten. Aber dem war nicht so. Trotzdem beharrten die Freunde darauf, dass es nicht stimme, was die Polizisten sagten. Jens hätte auf gar keinen Fall das Portemonnaie ans Ufer gelegt. Er habe das Portemonnaie nämlich in der letzten Nacht einem Polizisten übergeben. Dieser habe es daraufhin eingesteckt. Das hätten mehrere Personen gesehen und würden das auch so bestätigen. Die Polizeibeamten sagten daraufhin verwirrt, dass sie davon nichts wüssten. Für Alma Black waren diese ganzen Informationen zu viel. Jens Mutter erlitt einen Nervenzusammenbruch. Zwei Seelsorger wurden alarmiert und kümmerten sich um sie. Die Polizeibeamten sagten Thorsten, dass bei Tagesanbruch die Suche nach Jens weitergehen würde. Deswegen machte er sich gegen 7.55 Uhr auf den Weg nach Bad Honnef, um bei der Suche zu helfen. Dabei wurde er von einem Seelsorger begleitet. Alma blieb mit dem anderen Seelsorger und Jens Freunden zu Hause zurück. In Bad Honnef angekommen, verschaffte sich Thorsten zunächst einen Überblick über die Situation. Vor Ort waren einige Polizisten, die sich an der Suchaktion beteiligten. Als er diese ansprach, erklärten sie ihm, dass es letzte Nacht eine Zeugensichtung gegeben hätte, die die Annahme bestätigte, dass Jens ertrunken sei. Gegen 2.46 Uhr gingen mehrere Passanten gerade über eine kleine Steinbrücke nahe der Diskothek. Die Brücke führte über einen Nebenarm des Rheins und verband das Festland mit der Insel Grafenwerth. Die sonst so ruhige und friedliche Nacht soll in diesem Moment durch verzweifelte Schreie durchbrochen worden sein. Die Zeugen auf der Brücke sagten, sie hätten einen Menschen im kalten und dunklen Wasser treiben sehen. Er hätte um Hilfe geschrien und wäre von der Strömung mitgerissen worden. Keiner der Passanten hätte ihm helfen können, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Da es sich bei der Person wohl um Jens handelte, ging man davon aus, dass dieser vermutlich von der Brücke in den Rhein gesprungen ist. Warum man einen Suizid und keinen Unfall vermutete, obwohl die Person um Hilfe schrie, wusste man nicht. Allerdings bestätigten die Polizisten die Aussage von Jens' Freunden und sagten, dass die Geldbörse nicht wie von den anderen Polizisten behauptet am Rheinufer gelegen habe, sondern tatsächlich von einem Polizisten konfisziert wurde. Ein Polizeihauptkommissar habe diese eingesteckt. Dieser war mit einem Kollegen in der vergangenen Nacht auf Streife, als sie wegen eines kleineren Autounfalls mit Fahrerflucht in die Nähe der Diskothek gerufen wurden. Für Jens Vater und später auch für Alma waren das alles eindeutige Anzeichen dafür, dass ihr Sohn keinen Suizid begangen hatte. Dazu kamen noch Gespräche von anderen Polizisten, die Thorsten vor Ort mitbekam. Sie sprachen darüber, dass ein Mädchen, das ebenfalls die Rheinsubstanz besucht habe, in der vergangenen Nacht vom Rettungsdienst abgeholt werden musste. Und auch einer von Jens Freunden hatte berichtet, dass er einen Filmriss hätte, obwohl er nicht viel Alkohol getrunken habe. Thorsten und Alma zogen daher in Betracht, dass irgendjemand Jens K.O.-Tropfen ins Glas gemischt haben könnte. Jens Eltern fühlten sich von Beginn an von der Polizei im Stich gelassen. Nicht nur an der haltlosen Suizidtheorie zweifelten sie, sie wurden auch respektlos behandelt. So sagt Alma später bei einem Interview: Auf meine Frage in den ersten Tagen, ob denn überhaupt nach meinem Sohn gesucht werde, schleuderte mir ein Kriminalbeamter entgegen: Seien Sie froh, wenn er überhaupt noch gefunden wird. Manche rutschen auch gleich bis in die Nordsee durch. Um ihrer Hilflosigkeit entgegenzuwirken, begannen Thorsten und Alma selbst zu ermitteln. Sie fuhren zur Wache Ramersdorf, um dort mit dem Beamten zu sprechen, der in der Nacht von Jens Verschwinden dessen Portemonnaie an sich nahm. Doch als dieser mitbekam, dass Jens Eltern sich nach ihm erkundigten, weigerte er sich, mit ihnen zu sprechen. Jens Eltern wandten sich an die Öffentlichkeit, aber konnten mit ihren begrenzten Mitteln nicht viel erreichen. Weiter brachte sie dann erst eine Auswertung und Analyse der Überwachungsvideos der Reinsubstanz. Dank diesen konnte man die Nacht von Jens Verschwinden noch einmal detaillierter rekonstruieren. Um 1.52 Uhr ist Jens in den leiseren Kassenbereich der Diskothek gegangen. Dort führte er ein kurzes Telefonat und ging anschließend zurück in den Club. Doch nur 2 Minuten später betritt er erneut den Kassenbereich. Jens wirkt aufgebracht und spricht mit der Mitarbeiterin an der Garderobe. Er lässt sich seinen Trenchcoat aushändigen und verlangt anschließend die Geschäftsleitung zu sprechen, weil er sich beschweren wolle. Den Inhalt des Gesprächs erfährt man von der Mitarbeiterin. Die Videoaufnahmen hatten keinen Ton. Der Grund für die Beschwerde war ihr allerdings nicht bekannt. Zumindest behauptet sie das. Kurz darauf kommt die Schichtleiterin Daniela Hüll dazu. Sie unterhält sich kurz mit Jens und geht dann zurück in den Club. Daraufhin kommt ein fremder großer Mann dazu, der sich ebenfalls kurz mit Jens unterhält. Danach spricht Jens noch einmal mit der Garderobenfrau. Insgesamt sieht man auf den Aufnahmen neben Jens 7 weitere fremde Personen. Um 2.02 Uhr hat Jens eine letzte Auseinandersetzung mit der Schichtleiterin. Der Inhalt des Gesprächs ist nicht bekannt. Aber es war anscheinend ein Streit, denn sie erteilt Jens ein Hausverbot, packt ihn am Arm und schiebt ihn zur Tür heraus, während Jens weiter versucht, mit ihr zu sprechen. Eine Kamera, die den Eingang der Reinsubstanz filmte, zeigt dann noch, wie Jens an einem Imbisswagen vorbei aus dem Bild geht. In die Richtung, in der sich die Bahnhaltestelle sowie der Taxistand befindet. Vielleicht hatte er vor, mit der Bahn nach Hause zu fahren. Allerdings war 10 Minuten zuvor die letzte Bahn der Nacht abgefahren. Eine weitere Rekonstruktion des Abends lieferten dann diverse Zeugen. Nur wenige Minuten nachdem Jens aus dem Blickfeld der Kameras verschwunden war, klopfte er panisch an das Fenster eines der Taxis am Taxistand. Der Fahrer ließ die Scheibe ein Stück herunter und Jens stammelte: Können Sie mir bitte helfen? Ich habe Angst. Die sind hinter mir her. Die wollen mich töten. Können Sie mich bitte nach Hause fahren? Ich habe nicht mehr genug Geld, aber eine EC-Karte. Wenn Sie kurz am nächsten Bankautomaten halten, kann ich Sie bezahlen. Doch der Fahrer lehnt ihn ab. Er hat Angst, dass es eine Masche ist und der am Ende umsonst fährt. Gerade in der Nähe der Reinsubstanz kam sowas häufiger vor. Schon mehrfach hatten er oder seine Kollegen junge Leute mitgenommen, die unterwegs Geld abheben wollten. Sie sind dann aus dem Auto gesprungen und weggerannt. Den Verlust mussten die Fahrer dann irgendwie ausgleichen, weswegen sie jetzt nur noch Leute mitnahmen, die direkt bezahlten. Deswegen lehnte er ab, sagte Jens allerdings, dass nur wenige Meter weiter 2 Polizisten ständen. Wenn er wirklich Hilfe bräuchte, könnte er sich sicherlich an sie wenden. Jens hört auf den Rat des Taxifahrers und geht zu den Polizisten. Dabei handelt es sich um die 2 Beamten, die zu einem Verkehrsunfall gerufen wurden. Sie dokumentierten gerade den Sachschaden. Als Jens einen der Beamten ansprach, reagierte dieser genervt und sagte, dass er zu tun habe und Jens aus dem Weg gehen solle. Jens ging daraufhin zurück zum Taxistand und sprach mit anderen Fahrern. Diese beschrieben ihn als völlig aufgelöst und panisch. Allerdings sagten sie auch, dass Jens weder getorkelt sei, noch irgendwie betrunken auf sie wirkte. Einer der Fahrer bekam Mitleid und wollte ihn fahren. Doch ein anderer Fahrer mischte sich ein und wies ihn darauf hin, dass es ihnen nicht erlaubt war, Kunden zu fahren, die nicht in Vorkasse treten konnten. Daraufhin ging Jens erneut zu den Polizisten. Die Taxifahrer berichteten geschlossen, dass Jens sein Portemonnaie zückte, weil er aufgefordert wurde, sich auszuweisen. Einer der Beamten nahm das Portemonnaie und steckte es ein. Dann schimpfte er, dass Jens im Spurenbild stehe und schob ihn beiseite. Kurz darauf werden 2 Männer am Schauplatz erschienen. Es waren keine von Jens' Freunden. Dennoch nahmen sie Jens in ihre Mitte, legten den Arm um ihn und sagten: Wir kümmern uns um den. Jens ging mit den Männern davon und die Taxifahrer verloren ihn aus den Augen. Einige Minuten später fiel er einem der Fahrer noch einmal auf, da er vorbeilief und aus der Nase blutete. Er habe gesehen, wie Jens Richtung Bahnhof davonrannte, dann aber abbog und zurück in die Rheinsubstanz lief. Das bestätigen auch die Überwachungskameras, die zeigten, wie Jens um 2.42 Uhr durch den Kassenbereich ins Innere des Clubs rannte. Im Clubinneren wurde er dann allerdings von zwei Türstehern abgefangen. Jens hatte immer noch Hausverbot. Sie packten ihn und schoben ihn wieder aus der Disco. Der 19-Jährige wehrte sich mit dem ganzen Körper und versuchte sich erfolglos an einem Türrahmen festzuhalten. Einer von Jens' Freunden konnte die Szene beobachten und sagte später, er habe noch nie so einen leeren und starren Blick bei Jens gesehen. Weder dieser Freund noch einer der anderen folgte Jens, nachdem er aus dem Club geschmissen wurde. Sie wollten noch weiter feiern und nicht erneut das Eintrittsgeld in Höhe von 15 Euro zahlen müssen. Sie ahnten nicht, dass es Jens wirklich so schlecht zu gehen schien, dass er ihre Hilfe dringend brauchte. Und Jens hatte leider auch keine Gelegenheit dazu, es ihnen mitzuteilen. Um 2.44 Uhr sah man auf der Überwachungskamera vor der Rheinsubstanz, wie Jens weg von dem Club in die entgegengesetzte Richtung der Taxis und des Bahnhofs lief. Nur 2 Minuten später eilten die beiden Beamten am Taxistand zu der nahegelegenen Steinbrücke. Mehrere Menschen schrien. Eine Gruppe von 2 Männern und einer jungen Frau berichteten den Polizisten, dass ein Mann im Wasser trieb und um Hilfe rief. Durch die Dunkelheit und die immense Fließgeschwindigkeit aufgrund des Hochwassers, das zum damaligen Zeitpunkt gegeben war, fehlte von dem Mann aber nun bereits jede Spur. Diese Details sorgten für einige fehlende Puzzleteile und beantworteten manche der offenen Fragen. Dennoch hielt die Polizei an der Theorie fest, dass Jens Henrik sich von der Rheinbrücke warf. Sie versuchten auch Alma und Thorsten davon zu überzeugen. Doch diese schenkten der Theorie keine Sekunde lang Bedeutung. Stattdessen fragten sie, was mit den 2 Männern war, die Jens in ihre Mitte nahmen und mit ihm wegging. Ob nach ihnen gefahndet würde. Die Polizei sagte ihnen, dass 10 Tage nach Jens Verschwinden nach den beiden öffentlich gefahndet wurde. Allerdings ohne Erfolg. Doch das sei nicht so dramatisch, da eine Verbindung zu Jens Verschwinden ohnehin auszuschließen sei. Stattdessen konzentrierte die Polizei ihre Ermittlungen darauf, Hinweise und Gründe für depressives oder suizidales Verhalten von Jens zu finden. Man sagte uns, man habe schließlich hinreichend Erfahrung mit jungen Leuten. Die seien alle gleich. Alkohol, Drogen, am Ende sehen sie für ihre Probleme nur noch den einen Ausweg, sagten seine Eltern später bei einem Interview. Jens Französischlehrerin Hildegard Wöller unterstützte die Meinung der Eltern. Ich konnte ihn nicht nur im Unterricht, sondern auch bei 2 Studienreisen beobachten. Er war höflich, intelligent, strebsam, immer aufmerksam bei der Sache und stets zu Späßen aufgelegt. Suizid schließe ich definitiv aus. Am 15. November, rund eine Woche nach Jens Verschwinden, hatten seine Eltern von der Polizei Jens Portemonnaie zurückbekommen. Darin befanden sich alle möglichen Karten, aber der Personalausweis fehlte. Das war komisch, denn zum einen trug Jens diesen immer im Portemonnaie bei sich und zum anderen sollte er sich vor dem einen Polizisten ja ausweisen. Warum dieser Jens Geldbeutel anschließend einsteckte, war unklar. Es befand sich außerdem kein Geld in Jens' Portemonnaie. Nur Jens' Glücksbringer. Ein Zahn war in dem Münzfach. Alma sagte dazu, der Glücksbringer konnte Jens kein Glück bringen, weil sich die Geldbörse in der Uniformtasche eines Polizisten befand. Am 24. November wurde Jens' Leiche aus dem Rhein geborgen. Laut der Polizei fand man in seiner Hosentasche Münzgeld sowie einen Personalausweis. Es ist unklar, warum der Polizist Jens' Portemonnaie einsteckte. Ausgerechnet ohne den Personalausweis, obwohl Jens sich ihm gegenüber ausweisen sollte. Die Obduktion der Kölner Rechtsmedizin ergab, dass Jens keine äußerlichen Verletzungen hatte. Es gab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. In seinem Blut konnte man weder Drogen noch K.O.-Tropfen nachweisen. Dafür allerdings einen Alkoholspiegel von 2,06 Promille. Wobei man hier anmerken muss, dass man K.O.-Tropfen gar nicht mehr hätte nachweisen können, da diese bereits abgebaut worden wären. Abschließend wurde Jens' Todesursache von Suizid auf Unfall umgeändert. Man ging nun davon aus, dass der betrunkene Jens erst in der Rheinsubstanz pöbelte, dann rausgeworfen wurde und aufgrund seines Alkoholspiegels von der Brücke in den Rhein fiel und ertrank. Hier gibt es allerdings einige Argumente, die dagegen sprechen. Zum einen wirkte Jens auf niemanden sonderlich betrunken. Selbst mehrere Taxifahrer, die länger mit ihm redeten, sagten, dass Jens nicht stark alkoholisiert war, klar sprach und auch nicht torkelte. Und außerdem war Jens' Körper bereits am Verwesen, als man ihn fand. Beim Verwesungsprozess entsteht Fäulnisalkohol, der den Alkoholgehalt in Jens Blut beeinflusst haben könnte. Besonders für Alma und Thorsten bleiben einige Fragen offen. Jens Eltern erwähnen immer wieder Jens starken Gerechtigkeitssinn. Sie hätten gerne gewusst, worüber er sich in der Nacht seines Verschwindens in der Diskothek beschweren wollte. Vielleicht hat er etwas beobachtet. Auch den Rauswurf können sie nicht nachvollziehen. Jens war ein ruhiger und höflicher junger Mann. Die beiden Türsteher gingen hingegen sehr grob vor. Daniela Höhl, die Schichtleiterin der Reinsubstanz, erzählte auf Nachfrage: Wir haben ihn des Hauses verwiesen, weil er auffällig war. An den genauen Grund kann ich mich nicht erinnern. Nein, betrunken war er nicht. Vielleicht angetrunken. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die Geschäftsführerin Silvia Schmitz fügte hinzu: Leider war ich an dem Abend nicht selbst anwesend und die beiden Türsteher sind nicht mehr für uns tätig. Manche Eltern würden ihre Kinder hier nicht mehr wiedererkennen. Berichte von anderen Mitarbeitern und diversen Diskothekbesuchern bewiesen allerdings, dass die Türsteher auch weiterhin in der Reinsubstanz arbeiteten. Im Mai 2015 wurde die Diskothek letztendlich dauerhaft geschlossen. Nicht aufgrund Jens Henrik Blacks, aber mit Sicherheit spielte die negative Publicity, die sie aufgrund der Medien und der Bevölkerung nach dem Fall bekam, auch eine Rolle. Jens Henriks Fallakte wurde mittlerweile schon lange geschlossen. Die Ermittlungen sind eingestellt. Es gibt allerdings eine Bürgerinitiative dafür, dass der Fall neu aufgerollt wird. Thorsten und Alma konnten über einen Anwalt Akteneinsicht erwirken. In einem Interview erzählte Thorsten dazu: Die Videos der Überwachungskameras wurden 10 Tage nach der Nacht ausgewertet. In der Ermittlungsakte befinden sich Beschreibungen zu 20 Fotos. Aber nur 7 Fotos sind vorhanden. Und in nur 3 Fällen stimmen die Beschreibungen mit den Fotos überein. Die Polizei selbst verweigert weitere Aussagen zu dem Fall Jens Henrik Black. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen Videos. Wieder mal ein Fall, bei dem die Arbeit der Polizei hart in der Kritik steht und den Ermittlern sogar vorgeworfen wird, Details über Jens Henriks Tod zu vertuschen. Doch auch die Mitarbeiter der Reinsubstanz bekleckern sich nicht gerade mit Ruhm. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei Wolfgang Kees bedanken, aus dessen Interviews fast alle meiner heute verwendeten Zitate stammen. Durch seine Recherche und Arbeit wurde Jens Verschwinden und die lückenhafte Polizeiarbeit überhaupt so bekannt, wie sie heute ist. Vermutlich ist die Lösung, was mit Jens Henrik in dieser Nacht geschah, ein Zusammenspiel mehrerer Versäumnisse und verschiedener Personen. Aber was denkt ihr? Was ist mit Jens Henrik Black passiert? Diskutiert darüber in den Kommentaren oder auf meinem Discord. Mich interessiert wirklich eure Meinung zu diesem mysteriösen Fall. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.